Ja, heute ist schon ein paar Mal angeklungen, was sich alles so tut in dieser Weltgeschichte. So, ja, Angst könnte man kriegen, was alles so passiert. Vom Israel haben wir gehört, oder, wo Angriffe werden soll, oder wo der Iran droht. Ansonsten hört man eigentlich wenig Positives in den Nachrichten. Die Nachrichten sind eh bloß da, also für die negative Sache kommt mir oft vor. Aber wenn man so schaut, vielleicht Wirtschaftskrise wird sich andeuten, vielleicht bist du bald arbeitslos. Dann darf man mir eine lustige Sache erleben, von hinten angefangen, letzte Generation. Und dann sage ich mal so die Wokisierung Deutschlands, oder wie ich das nennen soll. Vorher ist angesprochen worden, ist die Eingangszeremonie in Paris. Also Unwetter haben wir auch selber erst gehabt, noch gar nicht lang her, 12. Juli. Und sonstige Katastrophen. Und ich sage mal, wenn du kein Unglück hast, dann kannst du noch selber eins machen. Da hängt der oder neigt der Mensch eh noch dazu. Ich sage jetzt mal bloß so Stichwort Süchte und so weiter. Also wie es schaut, jeder, wenn er sich ein bisschen so umschaut, es kommen ganz nicht viele so Unglücke auf uns zu. Aber ich glaube, das war schon zu jeder Zeit so, weil wo ich Kind war, da haben wir so ein bisschen, vielleicht ein bisschen einen schrägen Nachbar gehabt, ja. Der war aber witzigerweise auch Messdiener. Und der hat gesehen, immer wenn irgendwas Dramatisches war, vielleicht ein Todesfall oder irgendwas, für was sind die Unglücker da, wenn sie in der Geschichte. Also die, wo sie verstanden haben, für was sind die Unglücke da, wenn sie nicht passieren. Und das geht mir manchmal ja öfters nochmal so, es geht einfach noch so ein schwarzer Humor oder Sarkasmus oder wie man es immer sagen will. Ich weiß nicht, wie es in deinem Lehrbau ausschaut oder in eurem Lehrbau, was dir von Unglücke in deinem Lehrbau in den Kopf kommt. Ich persönlich habe probiert, ich habe im Internet keine Definition für richtige Unglück gefunden, aber für mich ist ein Unglück eine Trennung von der geliebten Normalität. Mir liebt ja die Normalität so. Jeden Tag muss was auf dem Tisch standen, ich muss mein Verdienst, mein Lohn haben, mein Urlaub und dann ist alles in Butter, dann bin ich glücklich. Und Unglück, sage ich mal, ist das Gegenteil davon. Und das ist eigentlich dein Plan, oder? Wo du mit Gott hast, sofern du gläubig bist. Und meistens hat aber Gott einen anderen Plan. Und wir befinden uns ja am Johannesevangelium, in Kapitel 11, und da tät ich jetzt die folgende Geschichte vorlesen. Johannes Kapitel 11, Vers 1 und folgende lese ich vor. Es war aber einer krank, also es war ein Unglück, es ist einer krank geworden, der Lazarus. Von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwester zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Maria und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin. Jesus erwiderte, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir sterben. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, und um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Jetzt mal soweit, das sind schon jetzt einige Informationen, und das Schlimmste ist eingetreten, das Unglück ist passiert, der Lazarus ist gestorben. Aber wer war jetzt der Lazarus und wer war Maria und wer war Martha? Meine Antwort dazu, beste Freunde, weil da hat er sich gerne getroffen und oh, die Aussage, den du liebst, ist krank. Finde ich interessant, er hätte sagen können, Lazarus ist krank, aber den du liebst, hat die Maria gesagt. Wer war die Maria? Wird später beziehungsweise wird so schon erklärt, was sie gemacht hat. Und im Kapitel 12 steht, was sie da hat. Im Kapitel 12 steht, 6 Tage vor dem Pascha kam Jesus nach Bethanien. Also wieder, wo Lazarus war, der tot gewesen war. Und den er aus den Toten aufgeweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, der mit ihm zu Tisch saß. Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischiarot, einer seiner Jünger, der ihn in der Nacht verrät: Warum hat man diese Salbe nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? So viel zu der Maria, aber ja. Da war eine Liebe da von der Maria zu Jesus. Das war keine einseitige Freundschaft und die Freundschaft war heftig. Die 300 Denare sind ein ganzer Jahreslohn. Ein Denar ist ein Tageslohn. Also das ist jetzt nicht der Gewinn von deinem Betrieb oder irgendwie sowas oder das, was du übrig geblieben ist, sondern es war der ganze Lohn. 300 Denar kann sich jeder selber ausrechnen, was das bei ihm, wenn er seinen Lohn mal, also seinen Jahreslohn hernimmt, wie hoch das wäre, was Jesus der Maria wert war. Und da darf sich jeder selber fragen, wie viel ist dir Jesus wert? Ein Jahreslohn oder weniger oder mehr? Und warum ist er dir was wert? Bethanien war so die Basis, wo das spielt, die ganze Geschichte. Aber der Jesus war nicht da und die 15 Stadien sind 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und die Jünger und Jesus waren abseits am Jordan, ca. 30 Kilometer. Betabara heißt es, am Ostufer des Jordans. Also war relativ weit weg, mindestens mal eine Tagesreise. Weil die Jünger Angst gehabt haben, dass die Juden kommen und den Herrn Jesus umbringen oder sie selber. Aber uns eins wird es auch noch mitteilt, dass es einen Grund gehabt hat, dass der Lazarus krank wird. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Die Bedeutung von Verherrlichung ist in Bezug auf Gott Licht, Glanz. Und die Verherrlichung Gottes, wenn Gott voll zum Tragen kommt, dann ist es, ich habe den Begriff jetzt mit dem Kopf, aber die Schwere Gottes. Gott ist gewichtig. Und zwar, wie wir bei Daniel Lehre kennen, gewichtiger als jeder Mensch oder jeder König. Gezählt, gewogen und für zu leicht befunden. Und die Herrlichkeit Gottes, die wiegt schwer und die wiegt so schwer wie nichts anderes. Und da komme ich wieder an den Punkt, erkenne ich das, wie gewichtig der Herr Jesus ist? Habe ich die Herrlichkeit Gottes vor mir? Wo ist meine Ehrfurcht? Also bei der Eröffnungszeremonie von den Olympischen Spielen war offensichtlich keine Ehrfurcht da. wenn man das Abendmahl so verhöhnt. Ich frage mich eh, was die verstanden haben. Aber das Interessante ist doch, dass die Dämonen genau wissen, dass das das Wichtigste ist. Gerade vorher haben wir das Abendmahl gefeiert. Das ist das Zentrum unseres Glaubens, zum Gedächtnis. Weil er gestorben ist, für unsere Schuld. Er hat sich kreuzigen lassen. Und genau das, genau mit diesem Punkt, ist da 0,0 Ehrfurcht da. Gar nichts. Und das Interessante ist, das muss ja irgendjemand veranlasst haben. Jemand muss das ja absegnen, dass das gemacht werden darf. Also jetzt gehe ich mal davon aus, dass das die Regierung ist. Ich habe das jetzt nicht nachgeprüft. Und der Staatschef heißt Emmanuel Macron. Emmanuel heißt ja Gott mit uns, oder? Aber ich glaube nicht, dass Gott mit Macron ist, wenn sowas passiert. Aber das muss er selber wissen. Aber Gott sieht es. Und im Psalm 2 steht, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Über die, die so blasphemisch sind. Also ich brauche jetzt keine Angst haben, dass das meinem Herrn Jesus irgendwie weh tut. Da brauche ich mich drum sorgen, da sorgt der Herr Jesus selber dafür. Und wartet der Herr Jesus nur 2 Tage. Dann denkst du, das gibt es doch gar nicht. Bis es wirklich sicher ist, dass Lazarus nicht mehr lebt. Und er will wieder zurückgehen. Und die Jünger haben Angst, dass er gesteinigt wird. Trotzdem, beziehungsweise der Thomas, der sieht ja, okay, wir gehen mit, dann sterben wir halt. Und der Thomas ist also ein richtiger Pessimist und das kommt ja später wieder zum Tragen. Das ist ja nicht geglaubt, dass der Jesus aufgestanden ist. Genau, und der Optimist ist das Gegenteil. Der Optimist, der sieht heute, obwohl wir bloß ein paar Leute sind, das ist der beste Gottesdienst aller Zeiten, oder? Und der Pessimist, Thomas, sieht, der fürchtet, dass das wahr ist. Der hat grundsätzlich so eine Angsteinstellung. Und der Herr Jesus ist da total positiv. Er macht Mut, dass nichts passieren kann, weil wer am Tag wandelt, wer bei Licht wandelt, dem wird nichts passieren. Und das ist also ein schönes Bild auf den Herrn Jesus. Wenn ich bei euch bin, ich bin das Licht der Welt, da kann nichts passieren. Wenn die mit mir unterwegs sind, dann ist alles gut. Und die Hagar, wo sie in der Wüste ist, sie sagt, oh, du bist ein Herr, der mich sieht. Trotzdem ist es soweit, dass der Lazarus gestorben ist und schon 4 Tage dort ist. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegend. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria gekommen, um sie zu trösten. Also, der Lazarus, also Deutschland, der Kultur ist so, dass man am ersten Tag begrabt, ist in die Höhle gekommen. Und die Leute waren immer nur da, um zum Trösten. Und wenn ich da schaue, das ist heute bei unseren Beerdigungen, da steht ja schon eine Todesanzeige, eine Bitte von Beileidsbekundungen am Grabe abzusehen oder so. Also, mich fröstelt das immer, wenn ich sowas lese. Da haben wir eine ganz andere Kultur. Ich weiß nicht, wen ich da den Tod von meinem Vater, von wem auch immer gestorben ist. Ich glaube, dass es nicht gut ist, zu verarbeiten von der Person, die gestorben ist. Es ist nicht verboten zum Trauern, oder? Aber in unserer Gesellschaft offensichtlich schon. Weil wir ja eine Leistungsgesellschaft sind. Ich glaube, dass es daher ein Stück weit kommt. Und man darf ja keine Schwäche zeigen, aber wieso nicht? Sogar der Herr Jesus hat das gemacht. Er seufzt, oder? Aber bei uns ist es so, dass, das mache ich mit mir selber aus. Ich wäre total cool. Etc. und so weiter. Dann geht es weiter im Text und es gibt so einen Spruch. Man sieht, es ist besser, auf eine Beerdigung zu gehen, anstatt auf eine Party. Und warum? Das lese ich jetzt weiter im Text. Als nun Martha hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Maria zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach: Der Meister ist da und ruft dich. Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen: Sie geht zum Grab, um zu weinen. Als aber Maria kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm: Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden: Seht, wie hatte er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen: Konnte der, der dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht: Heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß aber, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen: Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten, was Jesus getan hatte. Interessant ist jetzt, dass Martha jetzt aktiv ist. Sonst war eher Maria die Aktive. Und sie vertraut an Herrn Jesus vollkommen. Sie glaubt an die Auferstehung, aber am letzten Tag. Die kann es noch gar nicht glauben, dass der Lazarus auferweckt werden soll. Und der Herr Jesus war jetzt nicht so und hat gesagt: Hey, ich mache das schon, ganz locker. Und der Herr Jesus war halt einfach ein vollkommen Mensch. Den hat es total mitgenommen, der Tod vom Lazarus. Obwohl er gewusst hat, dass er ihn auferweckt, dass Gott das will. Jesus weinte und die Umstehenden sagten: Wie hatte er ihn so lieb? Also da geht es mir durch. Und wenn ihr genau nachdenkt, dann seht ihr das auch zu dir. Wie hatte er dich so lieb? Es spricht da nicht, diese Emotionen kommen, die Umstehenden sagen das nicht als Floskel, sondern weil die das gemerkt haben, dass es so ist. Und ich hoffe, dass jeder Ungläubige das sagen kann, vor uns. Wie lieb hat Gott die, den du ihn angenommen hast. Und jetzt kommt das krasseste Zeichen überhaupt, die Totenauferweckung. Und es sind ja die 7 Zeichen. Und da sieht man mal, wie Gott ist, das letzte Zeichen ist die Totenauferweckung. Wie es Gott ist total, hilft in jeder Situation. Dass er will, dass du glücklich bist, sage ich jetzt immer. Das erste Zeichen ist das Hochzeit, die Hochzeit zu Kana. Und das haben wir vielleicht noch im Kopf, dass Gott ist, der Wasser wird zu Wein verwandelt, er bringt euch Freude. Dann die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten und die Heilung des Gelähmten. Also der Herr heilt und ist barmherzig. Wenn du mit Lofer kannst, er richtet dich auf, oder? Er stellt dich auf die Fies. Die Speisung der 5000. Er versorgt es mit allem Notwendigen, was wir brauchen, oder? Die Stillung des Sturms, sind wir auch wieder an so einem Punkt, was wir mit Unglück bezeichnen können. Wenn du Stürme in deinem Leben schon gehabt hast und die gehen davon aus, die meisten sind älter wie 3 Jahre oder so, die haben wahrscheinlich auch einiges erlebt. Und die, die an Jesus angenommen haben, der eine Person hat den Sturm gestillt in ihrem Leben. Die Heilung des Blindgeborenen. Wenn du bis jetzt nichts gesehen hast im Wort Gottes, du warst vielleicht blind oder blind warst du in der Welt vor Gott, blind gegenüber im Glauben und blind gegenüber dem Herrn Jesus. Und das war das Zeichen, dass er dir ins Licht geholt hat. Hat er dir die Augen aufgemacht. Und im ganzen Volk, das gilt ja immer für das ganze Volk, was ich gesehen habe. Und die Auferweckung ist das Zeichen, dass Christus uns hinter dem Grab lädt, oder? Dass wir ewiges Leben haben. Und ich finde das einfach der volle Wahnsinn, dass der Herr Jesus ist von vorne bis hinten komplett umsorgt. Oder? Und wenn ich mir den Vers wieder anschaue zur Auferstehung, Jesus spricht zu ihr: Ich bin der Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Jetzt gehe ich mal davon aus, dass dahinter die meisten das glaubt. Aber ich höre das immer, wenn ich auf eine Beerdigung bin, immer. Der Vers, also, der kommt immer, oder? Und ich habe immer den Eindruck, dass die Leute, die da sind, das ganz wenig begriffen haben, bis wahrscheinlich gar keiner. Man hätte es immer an die erste Situation erlebt, da gegenüber Beerdigung von meinem alten Trainer, Sport, der ist gestorben mit 78 Jahren, Krebs, ganz ein netter Mann. Und ich habe gedacht, ja, gehe ich auf Beerdigung. Und ich war jetzt nicht schwarz gekleidet oder in Trauergewand, sondern ich war eher sportlich unterwegs, so ähnlich wie ich jetzt vorher stand so. Und ich habe, weil natürlich da total viel los war, vor der Kirche gewartet. Und dann kommt einer raus, der weiß, dass ich ja Evangelikaler bin, weil ich mit dem zusammen in der Vorstandschaft sitze, im Wasserverband. Und dann sagt er: Hey, wie kommst denn du daher? Dann sage ich: Ich weiß, dass ihr an gar nichts glaubt. Aber er ist ja in der Kirche drin geguckt. Und das alles ist gesehen worden, oder? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Dann habe ich ja nichts zum Lehren. Dann habe ich gesagt: Du, wenn du an das glaubst, was du jetzt erklärt hast, dann gibt es nichts zum Lehren. Dann sagt er zu mir: Okay, hast du eigentlich recht. Es geht ja nicht um die Kleidung. Es geht um was anderes. Ich hoffe, dass er da was, ein bisschen was davon verstanden hat. Er wäre jetzt auch vom Intellekt her wahrscheinlich auch ein bisschen schlauer, wenn ich sage mal so. Aber wir wissen ja, dass der Intellekt nichts hilft. Was der Glaube betrifft. Das kann jedes kleine Kind ergreifen, das muss ich halt ergreifen. Muss das halt wollen. Und die Schöne ist, wenn man den Vers noch genauer anschaut: Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Hat noch eine zweite Bedeutung. Das gilt für die die schon gestorben sind, für die Gläubigen, die schon gestorben sind. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Also wenn jetzt die Entrückung ist, dann gilt für uns der zweite Teil. Brauchen wir nicht mehr sterben, dann werden wir gleich verwandelt in den Leib, in neuer Leib. Aber wir sind eigentlich immer so aufs Schauen ausgerichtet. Das, was ich jetzt sehe, das lobe ich da. Und es gibt auch nur Glaubensvorbilder, die haben auch nichts gesehen. Der Noah zum Beispiel hat gesagt, hey, Gott hat zu Noah gesagt, bau eine Arche Noah. Bau eine Arche. Weil es kommt was. Du musst zwar bloß noch 100 Jahre warten, bis du fertig bist, dann kommt was. Und der hat es gemacht, obwohl er keine äußeren Zeichen gesehen hat. Jetzt die Jünger haben aber Zeichen gesehen und die Juden haben das Zeichen gesehen, dass einer auferweckt worden ist. Warum glaube ich da? Und da gibt es bestimmte Definitionen, die ich mir jetzt angeschrieben habe. Glauben ist, auf das zu hoffen, was man nicht sieht und trotzdem sicher ist, dass es kommt. Oder? Meine Lieblingsdefinition ist, Glauben ist Gott beim Wort nehmen. Braucht bloß die Bibel lesen. Hat da also auch wieder was zu handgeben, was du machen kannst. Okay. Und eins ist sicher, das kann jeder schauen, also ich glaube, jedes Jahr sterben ungefähr, am Tag glaube ich 11.000 Leute oder so, ich weiß nicht genau, oder 15.000, und pro Jahr ungefähr 54 Millionen oder sowas. Wäre es doch eigentlich ein Zeichen, dass der dort mit Sicherheit kommt, oder? Und wenn bei dir selber jetzt so siehst, du kannst es in andere sehen. Genau, dann könntest du dir die Fotos nachwerfen. Das ist jetzt ein bisschen was aus meiner Heimat, wo das Ganze alles noch ein bisschen, wo das kirchlich dargestellt ist. Also, da vorne, in dem Bereich, da bin ich kniet. Genau. Also, das ist der Seitealtar in unserer Kirche in Obertingau. Der, wo das nicht weiß, sage ich mal, Deutschland bei Obertingau, oder wie war das? Genau. Und in dem vorderen Bereich, ein paar Meter davor, sind wir als Kinder immer nachgeknebelt. Genau. Und da sieht man ein paar interessante Details. Machen wir das nächste Bild. Das ist unterhalb von dem Kreuz, was die gesehen haben. Und das soll nach katholischem Glauben das Fegefeuer darstellen. Wir wissen, dass das biblisch nicht haltbar ist. Du kannst so lange brutzeln, wie du willst. Du wirst nicht gerechtfertigt werden und du wirst deine Sünde nicht abbüßen. Also, für mich ist das ein Bild für die Hölle. Der Künstler hat sich da dabei was gedacht. Und es zeigt genau das, wie das biblisch ist, oder? Ich verbrenne und verbrenne doch nicht. Und was falsch ist, dass da Gemeinschaft ist. Das stimmt da. Über die Hölle, wie gesagt, dass es Einsamkeit ist, oder? Aber vom Verbrennen her passt es. Ich verbrenne und verbrenne doch nicht. Das ist Hölle. Dann mach das nächste Bild bitte. Aber der Herr Jesus ist gekommen, oder? Hat sich kreuzigen lassen. Und ich bin da vielleicht einige hundert Mal, vielleicht sogar, ich weiß nicht, wenn du jeden Tag in die Kirche gehst, 50 Mal im Jahr, mal 30 oder so, dann sind das vielleicht 1500 Mal oder so ähnlich, bin ich da vorne gesessen, oder habe ich das gesehen? Weil ich habe nichts verstanden. Gar nichts. Ich habe das alles auch gehört. Ja. Aber irgendwann war es soweit, dann habe ich es verstanden, um was es geht. Und das war, da oben ist was. Das ist das nächste Bild. Kann ich jetzt mal lesen, was da steht? Sein Tod, unser Leben. Also bei mir hat es 32 Jahre gebraucht, bis ich das kapiert habe. 32 Jahre. Okay. Dann machst du noch das nächste Foto. Und das Grab ist leer. Der Jesus ist gestorben, auferstanden. Er ist, wir kommen ja immer wieder aufs Gleiche raus. Und der Lazarus war das Vorbild, was er machen kann. Und das für jeden Einzelnen von uns. Und das begeistert mich total. Und da komme ich wieder zurück. Da komme ich schon total ans Ende. Also ich bin jetzt am Ende, aber die Predigt. Für was sind die Unglücke da, wenn sie passieren? Für was sind die Unglücke da, wenn sie geschehen? Und das größte Unglück war, dass der Jesus selbst gestorben ist. Unglück, das Un kannst du ausklammern. Letztendlich, was war unser Glück? Und ich finde es das herrlich, dass der Herr Jesus alles das so einfach macht. Zu ihm zum Kommen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Amen.